Gott hat uns berufen nach Südamerika. Und das war ein ziemlich spannender Prozess. Das fing eigentlich schon alles damit an, als wir gemeinsam auf der Bibelschule waren und uns kennenlernten, weil uns beiden sehr wichtig war, dass der Ehepartner offen ist für Mission und sich das auch vorstellen kann, Gott im Ausland zu dienen, da, wo Gott uns halt hinruft. Und so ist es immer mehr daraus entstanden, dass unser gemeinsames Herzensanliegen wurde, Menschen am Wort Gottes zu begeistern und sie dann darin zu begleiten, wenn sie wachsen im Glauben und sie auszurüsten, zuzurüsten. Und von dieser Warte aus sind wir dann in Südamerika gelandet, weil Wiedenest uns angefragt hat, ob wir uns nicht vorstellen könnten, die Missionsarbeit bei den Indianern zu fördern, die im Dschungel des Amazonas leben. Dort können wir auf einer Bibelschule dann arbeiten.
Hast du als Kind auch Indianer gespielt? So mit Kopfschmuck, mit Federn oder vielleicht auch mit Pfeil und Bogen? Nun, mit diesem Indianer hier, mit dem würde ich nicht gerne spielen. Dieser Indianer ist ein sogenannter Indigener, also ein Ureinwohner aus Südamerika, aus Ecuador. Und er gehört dem Stamm der Auca-Indianer an. Und diese Auca-Indianer waren ein sehr gefürchteter Stamm in Ecuador, weil sie eben auch sehr, sehr aggressiv waren. Ich habe euch auch einen Speer mitgebracht von so einem Auca-Krieger. Das ist das Originalspeer von einem Auca-Indianer. Aus Hartholz gefertigt, sehr, sehr hart und sehr, sehr spitz, wie ihr sehen könnt. Mit so einem Speer haben die Auca-Indianer gejagt und Beute gemacht. Wisst ihr, wo ich diesen Speer her habe? Den habe ich mir als 12-Jähriger von meinem Taschengeld gekauft. Ich bin damals in Rom aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionare in Rom. Und dort gab es damals 1996 eine Konferenz, eine Missionskonferenz, wo ein Auca-Indianer dabei war. Und er erzählte uns die Geschichte, wie sein Volk, die Aucas, mit dem Evangelium erreicht wurden damals. Das war eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Ich war sehr begeistert und las danach auch Bücher darüber und habe mir eben bei diesem Missionsvortrag diesen Speer gekauft. Der hing jahrelang an meiner Wand in meinem Kinderzimmer, dann jahrelang auf dem Dachboden und jetzt habe ich ihn wieder ausgegraben. Dieser Speer erzählt eine Geschichte. Eine zum Teil sehr dramatische Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr den Missionar Jim Elliot kennt, ob ihr schon mal von ihm was gehört habt. Jim Elliot war ein Missionar, der nach Südamerika reiste mit einer Gruppe von Missionaren und ihr Ziel war es, die Unerreichten zu erreichen. Also viele dieser indigenen Bevölkerung, die abgeschottet leben im Urwald, im Amazonas-Urwald. Und es war so, dass sie eben diesen Auca-Stamm erreichen wollten. Und am 8. Januar 1956 versuchte er, dieser Jim Elliot, zusammen mit anderen vier Männern, den ersten Kontakt aufzubauen mit diesen Auca-Indianern. Und wisst ihr, was passierte? Beim ersten Kontakt wurden sie mit so einem Speer brutal ermordet. Eine dramatische Geschichte. Die Geschichte von Jim Elliot. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Die Geschichte ging weiter. Die Frauen dieser Missionare, dieser von Jim Elliot, die Elizabeth Elliot zum Beispiel, sie haben den Auca-Stamm nicht aufgegeben. Sie haben diese Mission fortgeführt, so weit, dass tatsächlich schlussendlich die Auca mit dem Evangelium erreicht werden konnten. Und daher konnte ich eben zu diesem Missionsvortrag damals nach Rom diesen Auca-Indianer treffen, der diese Geschichte von Jim Elliot erzählt hat. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil die Situation, die Missionssituation in Südamerika sich in den letzten 60 Jahren, also seit Jim Elliot und seiner Generation, in den letzten 60 Jahren hat sich die Situation in Südamerika drastisch geändert. Die Mehrzahl der Ureinwohner, der Stämme, die da leben, und es sind viele, die Mehrzahl ist in irgendeiner Weise in Kontakt mit der sogenannten Zivilisation getreten. Ja, es gibt sie noch. Einige der Unerreichten, der komplett Unerreichten. Sie haben auch gute Gründe, warum sie unerreicht sind. Aber die meisten sind in irgendeiner Form in Kontakt mit der westlichen Gesellschaft gekommen, durch viele Missionare zum Beispiel, die ihr Leben geopfert haben, damit auch das Evangelium zu diesen Menschen kommen konnte. Das heißt, es gibt sie noch, immer diese Indigene, es gibt sehr viele Stämme, die erreicht wurden. Sie leben zum Teil in der Steinzeit noch heute, und einige dieser Stämme haben bereits Bibeln in der eigenen Übersetzung, zum Teil einige Bücher nur der Bibel, einige Stämme haben noch keine Bibel, aber es gibt sehr, sehr wenige Gemeinden, die in den Dörfern sind. Und wenn es eine Gemeinde gibt von Christen, dann sind sie sehr schwach. Sie haben nicht Ressourcen zum Wachsen. Das heißt, Menschen kommen vielleicht zum Glauben, aber werden nicht weiter fortgeführt in der Nachfolge, weil es einfach keine Möglichkeiten dazu gibt. Nun, das Bild, was vielleicht in den Medien propagiert wird, im Westen erzählt wird, ist ein ganz falsches Bild von diesen Ureinwohnern. Häufig wird gesagt, oh, die leben so idyllisch, unberührte Natur, die leben ganz ursprünglich. Wir sollten sie ja in Ruhe lassen. Wir sollten ja nicht dahin gehen und denen irgendwas erzählen, weil die sind ja schon zufrieden, so wie sie sind. Solche Dinge werden erzählt, werden vermittelt, die leider aber völliger Quatsch sind. Diese Dinge werden von denen erzählt, von Anthropologen oder anderen, die eben dorthin noch nie gegangen sind, die noch nie die Situation vor Ort gesehen haben, wie diese Indigenen leben, welche Nöte sie haben.
Die Indigenen, zu denen wir gehen wollen, sind Menschen, die Nöte haben, auf ganz vielfältiger Weise. Zum einen haben sie viele soziale Nöte, dazu gehört die Bildung. Sie sind abgeschottet von vielen Dingen, so auch zum Beispiel von Schulen. Und diese abgelegenen Schulen, die dann da bei ihnen in der Nähe sind, die sind vom Bildungsniveau natürlich nicht zu vergleichen mit den Schulen, die in den Großstädten sind. Oder sie haben auch weniger Zugang dort zu vielen Ressourcen, die für uns ganz selbstverständlich sind, wie Bibliotheken oder Bildungsstätten oder auch das Internet. Viele von ihnen haben zum Beispiel ein Handy, aber gar keinen Netzempfang oder kein Internet dort. Das ist etwas absurd, aber so ist ihre Situation. Außerdem ist dort auch ein Problem, dass Kinder oft als Arbeitskraft eingesetzt werden, wenn sie eigentlich noch bei uns in dem Land in einem schulpflichtigen Alter wären. Und das führt im Gesamtpaket dann dazu, dass ihre Bildungschancen einfach nicht so hoch sind und sie dann weniger Möglichkeiten haben, eine gute Arbeitsstelle zu finden in den Städten oder dort auch vor Ort. Ein weiteres Problem ist die Gesundheit. Also nicht nur die Schulen sind weiter weg, sondern natürlich auch die Krankenhäuser und Apotheken, wenn sie krank werden. Das führt dazu, dass dort die Sterblichkeitsrate viel höher ist, dass die Menschen viel öfter krank sind und an Krankheiten, die für uns eigentlich gar nicht so groß wären, dann doch sterben. Das andere Problem ist, dass die Medizin, die sie dort vor Ort haben, dann oft diese Naturmedizin von den Schamanen ist, die gemischt ist mit irgendwelchen okkulten Praktiken oder teilweise auch gar nicht so sinnvoll ist, sondern einfach nur von diesem Schamanen ihm gesagt werden und mit rituellen Handlungen zu tun haben, aber eigentlich gar nicht die eigentliche Ursache der Krankheit beheben können. Und ein weiteres Problem ist natürlich auch die schlechte Hygiene oder das mangelnde Wissen über die Hygiene. Und das führt dazu, dass die Indianer, die indigenen Menschen, oft krank sind. Eine weitere Not, die die Indigenen haben, ist die Angst oder die Bedrohung von Ausbeutung. Das haben sie in ihrer Geschichte schon oft erlebt, durch die Kolonialisierung zum Beispiel, als die Spanier kamen und ihnen das Land weggenommen haben, sie versklavt haben und viele Millionen von ihnen gestorben sind. Oder auch durch den illegalen Abbau heutzutage von Bodenschätzen oder von der Holzrodung. Das bedroht ihren Lebensraum. Das nimmt ihnen Lebensraum weg. Das macht die Natur kaputt, von der sie leben. Und das sind alles Dinge, die ihnen schwerfallen. Aber die größte Bedrohung dort ist eine geistliche Bedrohung, nämlich die Angst. Die Indigenen haben Angst. Manche sprechen sogar davon, dass sie eine Angstkultur haben. Sie haben Angst, und das möchte ich euch anhand dieses Seils verdeutlichen. Es ist nämlich eine Verstrickung, in die sie geraten, durch den Okkultismus, der in ihrem Lebenswirklichkeit und in ihrem Alltag so allpräsent und selbstverständlich ist. Sie haben zum Beispiel Angst davor, verflucht zu werden. dass ein Schamane kommt oder jemand einen Schamanen beauftragt, sie zu verfluchen mit Krankheiten, mit Leid. Und das bindet sie, davor haben sie Angst. Sie haben auch Angst vor Blutrache, wenn sie zum Beispiel einen Krieg mit einem benachbarten Indianerdorf geführt haben und dabei jemanden getötet haben, dann haben sie Angst, dass die Familie oder der Stamm sich natürlich rächt bei ihnen. Sie haben Angst vor ihren verstorbenen Ahnen, die für sie in ihrer Vorstellung wie als Geister durch die Gegend gehen und sie bedrohen, ihnen Böses wollen, sie verfluchen wollen. Sie haben Angst davor, vor Naturgewalten. Sie denken zum Beispiel, dass alles um sie herum beseelt ist. Jeder Baum, jeder Strauch. Und so haben sie Angst davor auch, wenn im Wetter irgendetwas ausbricht, wenn der Regenbogen kommt. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die ihnen für uns einfach selbstverständlich sind, aber sie sehen darin das Handeln von bösen Geistern. Sie haben wirklich Angst vor diesen bösen Geistern, aber das ist auch zu Recht, weil sie so verstrickt sind in diesen Okkultismus, der durch diese Schamanen dort vor Ort so immer wieder gefördert wird und durch die rituellen Praktiken, die sie darin tun. Ich möchte euch das verdeutlichen anhand eines Beispiels, was wir von einem Missionar dort vor Ort gehört haben. Er ist in einen indigenen Stamm gefahren, da musste er sich weit auf den Weg machen und war dann dort bei ihnen und hat mit ihnen gebetet. Was war der Ausgangspunkt davon? In diesem Stamm gab es seit mehr als 40 Jahren jedes Jahr bis zu 50 Suizide. In einem kleinen Dorf, in einem kleinen Stamm, 50 Suizide in einem Jahr. Und das über so viele Jahre hinweg. Das führte zu sehr viel Angst. Manche Familien aus dem Stamm waren schon ausgewandert, weil sie befürchteten, dass ihre Kinder oder ihre Enkelkinder auch diesen Suiziden zum Opfer fallen und sich umbringen, aus irgendwelchen banalen Gründen. Und diese Kette, diese Verstrickung wurde immer enger. Der Missionar ermutigte die kleine Gemeinde dort in dem Stamm zu einem Fasten- und Gebetstag auf. Und sie haben das getan und Gott angefleht, dass er doch diesen Fluch brechen sollte, weil Gott ist natürlich stärker und es war ein Kampf. Und wisst ihr, was passierte? Gott hat ihr Gebet erhört. Und über ein Jahr lang gab es dort keine Selbstmorde mehr. Aber leider ist es nicht dabei geblieben. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis ging weiter und es gab jetzt wieder die ersten Suizide in diesem Indianerdorf. Das ist sehr traurig. Und ihr merkt, es ist wirklich ein Ringen dort vor Ort. Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis ist auch bei euch, ist auch bei uns in Deutschland. Aber dort ist es noch mal krasser sichtbar. Eine andere große Not, die die Indigenen dort im Amazonasgebiet haben, ist, dass sie keine gesunde Lehre haben. Dass ihnen das Evangelium falsch weitergegeben wurde. Wie kann das passieren? Wisst ihr, Immanuel hat euch vorhin diesen Speer der Auka gezeigt, Indianer. Und das ist ihre schärfste Waffe gewesen. Aber wisst ihr, was die stärkste Waffe des Teufels ist? Wenn er die Bibel nimmt und die Wahrheiten darin verdreht. Und so geschieht das dort auch oft vor Ort leider, dass die Menschen nur Halbwahrheiten hören. Dass da Leute kommen, die zum Beispiel ultra charismatisch sind und ihnen einseitig Dinge vermitteln. Oder andere, die ultra gesetzlich sind und ihnen ein schweres Joch auflegen. Oder dass es Leute kommen und ihnen vom Evangelium erzählen, aber nicht von der befreienden Kraft des Evangeliums, sondern das einfach integrieren in ihren Volksglauben hinein, sodass Jesus nur einer von vielen anderen ist. Man nennt das auch Synkretismus. Und all diese Dinge führen dazu, dass die Indianer in großen Nöten sind, in geistlichen Nöten. Und deswegen ist es wichtig, dass es dort in Kashibo eine Bibelschule gibt, wo indigene Menschen ausgebildet werden als Pastoren und Gemeindemitarbeiter, um gute, gesunde Lehre weiterzugeben. Denn das Evangelium hat Kraft. Und es kann diese Verstrickungen, in die diese Menschen geraten sind, durch den Okkultismus, durch das, was ihnen schon von Kindheit auf erklärt wurde, es kann diese Dinge lösen. Doch es ist oft nicht eine Sache, die man einmal lösen kann und dann sind diese Leute frei, sondern es ist wie dieses Seil, was man entstricken, entwirren muss. Deswegen braucht es Menschen dort vor Ort, die diese Indigenen schulen und sie lehren, die ihnen helfen, die ihnen die Bibelgeschichten erzählen. Oftmals haben die ja nicht mal die Bibel in ihrer eigenen Sprache komplett vorhanden, sondern müssen sie in einer Fremdsprache, in Spanisch zum Beispiel, lesen. Und es gibt da noch viele, viele Aufgaben, die man tun kann. Das Evangelium verändert, das Evangelium hat Kraft. Und diese Kraft wollen wir auch nach Südamerika bringen und dort in die entlegensten Stämme und Völker hinein. Es ist eine Botschaft, die befreit und die auch nachhaltig ihre Kultur positiv prägen wird. Ich habe euch am Anfang von den sozialen Nöten gesagt und von den Dingen, die dort schwierig sind. Und das Evangelium, die gute Nachricht, die bringt dort in diese Dinge Veränderung hinein. Sie bringt Bildung, sie bringt medizinische Versorgung auch hinein, weil die Menschen nicht mehr unmündig gehalten werden von irgendwelchen Schamanen und irgendwelchen okkulten Praktiken, sondern die befreiende Liebe Gottes erfahren in ihrem Leben. Die Irrungen und Wirrungen der Kirchengeschichte, durch die wir in den letzten Jahrhunderten gegangen sind, die können wir den Indigenen dort ersparen, indem wir ihnen gleich die gute Lehre geben, das, was richtig ist und was sie weiterbringt. Wir wünschen uns von Herzen, dass diese indigenen Pastoren und Mitarbeiter, die in Kashibo ausgebildet werden, zu Multiplikatoren werden, in ihren eigenen Stämmen, von denen sie kommen, aber dann auch als Missionare und Evangelisten in andere Stämme gehen, in denen es noch nicht so viel Glaubende gibt.
Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, wie das genauso stattgefunden hat durch die Apostel. Ihr seht, Jesus erwähnt hier vier Stufen, wohin seine Jünger gehen sollen. Als erstes erwähnt er Jerusalem, dann Judäa und dann Samaria. Und offensichtlich muss jemand auch bis ans Ende der Erde gehen. Wenn man da rein statistisch dran geht, dann ist es schon so, dass die meisten Christen in ihrem Jerusalem bleiben. Und das ist super, das ist wunderbar, das ist wichtig und richtig. Manche gehen auch vor die Haustüre in das benachbarte Judäa, im übertragenen Sinne natürlich. Und das ist auch gut. Auch dort werden Zeugen für Jesus gebraucht. Wunderbar. Schon weniger gehen nach Samaria, im übertragenen Sinne Samaria. Damals waren Juden und Samaritaner ja verfeindet. Da ist es schon unbequemer. Da gehen schon weniger Christen hin. Aber rein statistisch gesehen gehen die wenigsten bis ans Ende der Welt. Zum Beispiel bis in den Dschungel von Peru. Und das ist eine Frage, die uns beschäftigt hat. Wer wird auch dort hingehen, bis an das Ende der Erde dort? Gut, man könnte den Einwand erheben. In Peru gibt es genug Christen. Die Peruaner sollten doch zu ihren eigenen Landsleuten gehen. Die Indigene sind ja ihr Jerusalem und ihr Judäa sozusagen. Die peruanischen Christen sollten doch den Auftrag für ihr eigenes Land wahrnehmen. Stimmt. Der Einwand ist richtig und gut. Das ist genau das, was wir uns gefragt haben. Das ist die Frage, die wir gestellt haben, als wir diese Berufung bekommen haben. Warum sollten gerade wir aus Deutschland nach Peru gehen? Wäre es nicht viel leichter, einen Peruaner zu unterstützen? Ein Peruaner, der schon die Sprache kann, der schon die Kultur kennt? Ein Peruaner, der viel, viel weniger kostet an Lebenserhaltungskosten. Einer, der viel, viel näher dran ist in all diesen Dingen. Warum sollten wir gehen? Und als wir die Frage gestellt haben, haben wir gemerkt, uns wurde geantwortet, mit verschiedenen Gründen, warum wir mit unseren Vermutungen falsch liegen. Warum es sich durchaus lohnt, dass Missionare aus Europa bis ans Ende der Welt nach Peru gehen. Und ich möchte euch ein paar wenige Gründe nennen, warum das wichtig und richtig ist. Zum einen gibt es in Peru eine ganz subtile Form von Rassismus in drei Stufen. Ganz oben sind die Limeños, das sind die Bewohner von Lima. Die fühlen sich die Besten, die fühlen sich besonders gut. Als zweite Stufe, darunter, kommen die ganzen Bewohner der Anden. Das sind die typischen Peruaner, wie man sich so vorstellt oder sie so kennt, mit lustigen Hüten und so Wollklamotten, die ganz bunt sind, die Alpakas haben oder die auch Panflöte spielen. So diese typischen Andenbewohner. Die kommen schon ein bisschen unterhalb der Limeños. Die sind schon weniger wert in ihren Augen. Schon die werden unterdrückt. Schon auf sie wird herabgeschaut. Aber ganz unten in dieser Rassismus-Abstufung kommen eben die indigenen Bevölkerungen des Tieflandes. Die indigenen Bevölkerungen werden unterdrückt. Sie werden als minderwertig betrachtet. Sie werden verdrängt und versklavt. Und das nicht erst in diesen Jahren, sondern seit Jahrhunderten schon. Auf der anderen Seite muss man auch die Sicht der Indigenen sehen, die selbst ja jahrhundertelang unterdrückt wurden und negative Erfahrungen gemacht haben mit den anderen und entsprechend auch Angst haben und zurückhaltend sind und misstrauisch sind gegenüber jedem, der in ihr Gebiet kommt und der mit ihnen zu tun hat. Sie fühlen sich selber verdrängt und haben sehr, sehr viel Ängste. Aber wenn wir als Missionare dorthin gehen, dann sind wir Leute, die die Sprache nicht kennen, die die Kultur nicht kennen, die die Gewohnheiten nicht kennen. Wir sind diejenigen, die Lernende sind. Wir sind diejenigen, die sich auf ihre Ebene begeben und die Hilfe brauchen. Wir kommen nicht mit Rassismus, wir kommen nicht mit diesen ganzen Vorurteilen dorthin, sondern wir sind Lernende. Wir begeben uns auf die gleiche Ebene wie sie. Und das hilft den Indigenen, rauszukommen aus diesen Dynamiken, rauszukommen aus diesem Misstrauen und auch eben zu empfangen von uns. Von daher lassen sie sich dann gerne helfen von Menschen, von Missionaren, die aus Europa kommen. Ja, ganz im Gegenteil, sie sagen inzwischen, bitte sendet uns Missionare aus Europa, weil wir brauchen Hilfe. Warum brauchen sie Hilfe? Nun, es ist so, dass jede Kultur Vorteile hat. Und jede Kultur hat auch blinde Flecken. Und so hat auch unsere Kultur im Vergleich zu der Kultur in Südamerika gewisse Vorteile, die wir auch in der Mission uns zunutze machen können. Das betrifft auch den ganzen Leib Christi, die weltweite Gemeinde. Auch da sind die Gaben unterschiedlich verteilt. Und wir brauchen einander, wir brauchen das, dass wir uns integrieren als Leib Christi, dass die verschiedenen Organe miteinander funktionieren, damit wir voneinander profitieren können und wachsen können. Und so bringen wir als Europäer eine ganze Reihe von Eigenschaften mit, die dort benötigt werden. Zum einen das systematische Denken oder das strukturierte Denken. Wir können Organisationen viel leichter aufbauen oder wir können mit gewissen Ressourcen besser umgehen als sie. Andererseits können wir uns von vielen anderen Kulturen eine Scheibe abschneiden. Ich denke da zum Beispiel an die Beziehungsfähigkeit oder die Gastfreundschaft anderer Kulturen, wo wir als Christen auch besonders viel lernen können. Ihr merkt, der Leib Christi ist reich, reich an Gaben, die wir integrieren können, damit das Reich Gottes wachsen kann. Es gibt auch noch weitere Aspekte, warum es sich lohnt, dort als Missionare hinzugehen. Aber eines soll deutlich werden, wir brauchen einander über die Grenzen von Jerusalem, von Judäa und von Samaria hinweg. Wir brauchen einander als Christenheit weltweit. Und wenn Gott uns als Familie Martella Gaben geschenkt hat und eine Berufung geschenkt hat, dann wollen wir bereit sein, auch dorthin zu gehen, nach Südamerika und dort Gott und den Menschen dort dienen, so Gott will.
Aber wie kam es jetzt ganz konkret dazu, dass wir uns auf den Weg nach Südamerika machen? Also, ich muss euch sagen, das ist eine echt lange Geschichte. Und es fing eigentlich schon damals an, als ich als Jugendliche auf den Jugendtagen war, an Ostern in Kriwitz. Dort habe ich gebetet und Gott gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich dir auch im Ausland diene, dann will ich dazu bereit sein. Mein Mann und ich haben beide dann auch wieder das signalisiert, dass wir uns gut vorstellen könnten, einen Dienst im Ausland zu machen. Und so kam es, dass immer wieder Anfragen hineinkamen in unser Leben und wir haben das geprüft, aber irgendwie sind dann die Türen doch immer zugegangen. Doch bei Südamerika war das ganz anders. Da haben wir gemerkt, wie Gott uns Schritt für Schritt führt und wie eine Tür nach der anderen aufgeht. Immanuel hat sich dann auf eine Reise begeben im Frühjahr 2019 und sich die Arbeit dort vor Ort angeschaut, mit den Missionaren gesprochen. Und das war für uns auch ein weiteres Puzzlestück darin, wo wir gemerkt haben, ja, Gott möchte, dass wir dort als Familie ihm dienen. Auch weiterhin wird Gott diese Hürden überwinden können, die vielleicht dagegen sprechen. So haben wir erst vor kurzem erlebt, wie Gott uns auch mit materiellen Dingen schon jetzt versorgt, die wir dort vor Ort brauchen. Und zwar gibt es eine Familie, die aus familiären Gründen dort nicht mehr als Missionare bald arbeiten werden und wir sollen in ihr Haus einziehen. Und jetzt hat uns die Familie ihre ganzen Möbel zur Verfügung gestellt. Und das ist für uns eine Gebetserhörung, weil es ist gar nicht so einfach dort, fast im Dschungel des Amazonas, an Möbel und an all die täglichen Gebrauchsgegenstände heranzukommen, die man so braucht. Und es ist oft ein mühsames, jahrelanges Sammeln, bis man dann einen Hausstand aufgebaut hat. Und so können wir quasi direkt dort einziehen, in ein Haus, in ein möbliertes Haus, wo schon alles da ist, was wir brauchen. Das ist toll, wie Gott uns versorgt. Wir merken, wenn wir glauben und ihm gehorsam sind, dann führt uns Gott und macht eine Tür nach der anderen auf. Jetzt möchte ich euch etwas genauer von dem Missions- und Ausbildungszentrum in Kashibo berichten, in das wir gehen werden. Es ist so, dass damals vor vielen, vielen Jahren Wycliffe in diese Gegend ging, um Bibelübersetzung zu machen für die Indigenen in ihren Stämmen. Und sie bauten dort auch ein Zentrum auf. Aber es ist so, dass die Arbeit von Wycliffe sich natürlich nur auf das Bibelübersetzen konzentriert. Und da entstand vor 60 Jahren das Anliegen, dass man doch mit den Menschen, die jetzt zum Glauben gekommen sind und Teile der Bibel haben, weitergehen muss. Und so entstand das Ausbildungszentrum in Kashibo. Dort entstand diese Bibelschule, wo die Indigenen, die zum Glauben gekommen waren, ausgebildet wurden als Gemeindemitarbeiter und als Pastoren. Das Kashibo befindet sich quasi im peruanischen Urwald. Es ist in der Nähe von einer großen Stadt, die damals noch gar nicht so groß war, aber mittlerweile sehr gewachsen ist, die Pucallpa heißt und liegt an dem Zufluss, der heißt Rio Ucayali. Und das ist ein Zufluss von dem großen Amazonasfluss. Es ist mitten im tropischen Regenwald. Dort ist es heiß und feucht. In Peru gibt es ca. 55 indigene Stämme. Davon leben um die 40 im Amazonas-Regenwald. Das Werk in Kashibo funktioniert so, dass Menschen ausgebildet werden, um dann die gute Nachricht und das Wissen, was sie erworben haben, in die einzelnen Stämme, die so verstreut im tropischen Regenwald sind, zurückzubringen. Dort gibt es zum Beispiel Ausbildungsmöglichkeiten neben der theologischen Ausbildung, auch im Bereich vom Schreiner, von Kleintierzucht, Mechaniker und Brunnenbau. Die Bibelschüler, die dann dorthin kommen, haben die Möglichkeit, diese Berufe dort zu lernen und wenn sie zurückkommen in ihren Stamm, in diesem Beruf zu arbeiten, so Anerkennung zu finden unter ihren Landsleuten und auf diese Art und Weise dann das Evangelium auch hineinzubringen. Eine andere Möglichkeit, die es dort gibt, ist, dass die Leute dorthin kommen mit ihrer ganzen Familie. Das heißt, wenn jemand die Bibelschule dort anfängt und für 4 Monate zum Beispiel zu dem ersten Block hinkommt, dann bringt er seine Ehefrau und die schulpflichtigen Kinder auch mit. Und für diese Leute wird auch dort in dem Werk Kashibo gesorgt. So gibt es für die Ehefrauen ein separates Frauenprogramm, in dem sie viele nützliche und hilfreiche Dinge lernen können. Angefangen von Alphabetisierung, wenn sie noch nicht lesen und schreiben können, oder Spanischunterricht, bis hin zu Jüngerschaftskursen, Basteln, Sachen und kreative Dinge, Nähkurse zum Beispiel, aber natürlich auch Ausbildung im Bereich Kinderarbeit, dass sie da Dinge lernen können im Bereich Erziehung und Familie oder auch medizinische Sachen wie Hygieneausbildung, die sie dann mit in ihr Dorf bringen und anderen davon weitererzählen. In diesen Bibelschulklassen ist es oft so, dass da Menschen in einer Unterrichtsklasse sitzen, die vor ein paar Jahren noch verfeindete Stämme waren. Aber das Evangelium macht es möglich. Gott ist größer und stärker. Und so finden diese Menschen zusammen und das ist wie ein Wunder jedes Mal und sehr toll. In der theologischen Ausbildung, die funktioniert so, dass die Leute immer für 4 Monate im Jahr dorthin kommen unterrichtet werden und danach wieder zurück in ihre Stämme gehen. Das hängt damit zusammen, dass sie dort vor Ort natürlich auch weiterhin dann noch ihre Felder bestellen können und für die größeren schulpflichtigen Kinder dann der Unterricht da weiterlaufen kann und sie sich dann wiedersehen. Für uns persönlich als Familie ist es so, dass es dort auf dieser Missionsstation in Kashibo auch eine Schule gibt für die Missionarskinder. Dort können sie unterrichtet werden von der 1. Klasse bis zur 9. Klasse. Das ist sehr, sehr gut, dass sie da quasi vor Ort sind und jetzt unsere Kinder zum Beispiel nicht weite Schulwege auf sich nehmen müssen. Was sind unsere nächsten Schritte? Also aktuell schreibt ja Immanuel an seiner Doktorarbeit und es ist unser Wunsch, dass er in diesem Jahr noch viel weiter schreiben kann, damit er nicht so viel Arbeit mit nach Südamerika nimmt, sondern dort nur noch kleine Korrekturen durchgeführt werden müssen. Außerdem beschäftigen wir uns gerade damit, unsere Wohnung aufzulösen. Wir reisen umher, je nachdem, wie das der Coronavirus jetzt dann auch in Zukunft erlauben wird, dann bald wieder mehr. Wir sind dabei, einen Freundeskreis aufzubauen und damit wir einfach geistliche und materielle Unterstützung haben, wenn wir dann dort vor Ort in Peru sind. Das ist unser Weg, so Gott will. Wir wollen gehen im Vertrauen auf Gott.
Das alles, was wir gesagt haben, gründet auf dem, was Jesus selbst für uns getan hat. Auf dem, was Jesus seinen Jüngern befohlen hat. Zum Beispiel in dem sogenannten Missionsauftrag in Matthäus 28. Dieser Text ist so zentral, nicht nur für uns, die wir nach Peru gehen, sondern für jeden Christen. Und wir kennen als Christen diesen Wortlaut schon inzwischen so gut, dass wir seine Botschaft, seine Bedeutung fast als selbstverständlich erachten und gar nicht mehr genau wissen, was das bedeutet. Es lohnt sich, dass wir uns nochmal anschauen, genauer anschauen, was Jesus in diesem Missionsauftrag gesagt hat. Ihr könnt euch diesen Missionsauftrag in Matthäus 28 wie ein großes, fettes Sandwich vorstellen. So wie ein fetter Big Mac bei McDonald's. Oben und unten sind zwei ganz große, krasse Zusagen von Jesus. Das sind so Zusagen, so Bibelverse, die auf fast jedem christlichen Kalender stehen. Oben steht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das heißt, Jesus verheißt seine Allmacht und unten, auf der unteren Seite, auf dem unteren Teil des Sandwiches, sagt Jesus, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Also Jesus verheißt hier seine Allgegenwart. Nun, wie bei einem Sandwich, das, was in der Mitte steht, das ist das Eigentliche, das ist das Fleisch. Und es ist direkt mit den Verheißungen verbunden. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum, weil das so ist, weil mir die Macht gegeben ist, dann ist das, was ich euch jetzt sage in dem Missionsauftrag, überhaupt erst möglich. Und dann sagt er, ihr sollt gehen. Wobei, wenn man sich den griechischen Text genauer anschaut, dann merkt man, dass Jesus hier eigentlich gar nicht befiehlt zu gehen. Viel richtiger ist es so übersetzt, darum, während ihr geht oder indem ihr geht, macht zu Jüngern alle Völker. Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jesus sagt dir also nicht, ihr müsst gehen, sondern er sagt, indem ihr geht. Und dann kommt der eigentliche Befehl, der eigentliche Imperativ, macht zu Jüngern. Jesus gibt also eigentlich einen Jüngerschaftsauftrag an dieser Stelle. Das heißt auch, Jesus setzt voraus, dass seine Jünger Gehende sind. Tatsächlich wurden die ersten Christen, bevor sie überhaupt Christen genannt wurden, ja, wie wurden sie denn genannt? Die des Weges. Diejenigen, die unterwegs waren in der Nachfolge Christi. Wenn du Christ bist, dann ist es selbstverständlich, dass du im Gehen bist. Dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Und bei diesem Gehen sollen wir nicht vergessen, das zu tun, was Jesus am wichtigsten ist: Jünger zu machen. Aber wie macht man denn andere Menschen zu Jüngern? Jünger macht man nicht nur durch ein Übergabegebet, nicht nur durch eine Taufe. Jesus spricht hier von einem Prozess. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, sagt er. Wenn ich auf mein Jüngerdasein schaue, dann geht das nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit, das braucht Kraft, das braucht Ressourcen, es braucht Menschen, es brauchte Menschen, die sich in mich investiert haben. Wir brauchen als Christenheit Menschen, die bereit sind, sich in andere zu investieren. Es braucht Christen, die bereit sind, sich freisetzen zu lassen. Und es braucht Christen, die bereit sind, andere freizusetzen für diesen Auftrag. Dieser Auftrag, den Jesus hier gibt, ist wie so ein Dauerauftrag, der an jedem Ort und zu jeder Zeit gilt und auch für jede Generation neu gilt. Es ist nicht so, dass du einmal ein Volk oder eine Stadt, zum Beispiel deine Stadt, erreicht hast und dann ist es ein Selbstläufer. Nein, jede Generation muss neu mit dem Evangelium erreicht werden. Und zwar durch Menschen, die in ihrer Generation diesen Auftrag wahrnehmen. Und das ist die Frage, die dieser Text uns heute stellt. Wer wird zu dieser Generation gehen? In deiner Stadt, in deinem Dorf, dort, wo du lebst. Wer wird die Leute deiner Generation, wo du lebst, zu Jüngern Jesu machen? Wer wird in die umliegenden Dörfer gehen? Wer wird in andere Länder gehen? Wer wird nach Peru gehen oder nach Thailand oder wo auch immer? Jesus schenkt uns immer wieder Situationen im Leben, wo wir Menschen begegnen, die offen sind, die besonders empfänglich sind für sein Wort. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von einer Missionarin, die in Kashibo lebt und arbeitet. Diese Missionarin heißt Ursina und sie war auf dem Weg in ein Dorf, in einen entlegenen Stamm. Der Stamm heißt Avayun und er war zusammen mit anderen Missionarinnen unterwegs dahin und sie sind mit einem Auto gefahren, mit so einem kleinen Minibus. Und schon vor der Abfahrt haben sich da eben verschiedene Passagiere gesammelt, unter anderem ein junger Avayun. Also ein junger Indigener. Und eine der Missionarinnen fragte ihn: Sag mal, wenn wir heute einen Unfall machen würden und sterben, wo würdest du dann sein? Gut, dann machten sie sich auf den Weg und wisst ihr, was wenige Stunden später passierte? Der Minibus machte einen Unfall, ein sehr, sehr krasser Unfall, sodass es viele Verletzte gab. Und diese Missionarin und dieser junge Avayun, sie mussten beide ins Krankenhaus gebracht werden. Und sie lagen da die ganze Nacht. Und dieser junge Indigene war total aufgewühlt, weil die Missionarin ihm diese Fragen gestellt hatte und mit ihm über den Glauben gesprochen hatte. Und entsprechend bohrte er die ganze Nacht und wollte mehr und mehr über den Glauben wissen. Am nächsten Morgen kam er wieder zu der Missionarin und sagte: Jetzt bin ich soweit. Ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Und dann kniete er sich hin und unter Tränen vertraute er sein Leben Jesus an. Wow. Wow, was für eine Geschichte. Manchmal bereitet Gott den Boden vor. Manchmal wirkt Gott durch Leid hindurch. Es ist so wahr, dass diese Missionarin, sie hat sich 5 Wirbel bei diesem Unfall gebrochen. 5 Wirbel und hat entsprechend Leiden jetzt am Rücken. Aber sie schrieb: Der Unfall und seine Folgen wiegen zwar sehr schwer für mich, doch wenn aufgrund dieser Umstände dieser junge Avayun zum Glauben kommen konnte und Jesus gefunden hat, dann sind die Leiden es wert. Wow. Ihr merkt, Gott kann sogar und oft auch durch Leid hindurch wirken. Und da denke ich auch an die spezielle Situation, in der sich unser Land jetzt zurzeit findet, mit diesem Coronavirus. Gott lässt es zu, dass dieser Coronavirus sich ausbreitet. Wie aus dem Nichts ist er auf einmal da und unser Leben ist auf einmal ganz anders. Und die Frage hallt immer noch nach, die Frage dieser Missionarin, falls uns auf dem Weg unterwegs etwas passiert, wo wirst du dann sein, wenn wir sterben? Die Frage stellt sich auch uns, was passiert mit uns, wenn wir durch diese Corona-Krise hindurch durch Leid gehen müssen, ja vielleicht manche sogar sterben müssen? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser ganzen Corona-Sache. Viele überreagieren, bei vielen kommen ganz tiefe Ängste heraus. Viele müssen sich Fragen stellen, die sie bis jetzt verdrängt haben. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du ein Christ bist, dann ermutige ich dich, nutze diese Chance, um von deiner Zuversicht zu erzählen, von deiner Hoffnung zu erzählen, die du in Jesus Christus hast. Ich mache dir Mut, in dieser Situation Zeuge zu sein für Jesus, in dieser Situation Zeuge zu sein, wie es in Matthäus 28 heißt, dass wir zu Jüngern machen, andere Menschen, dass wir andere Menschen begleiten und einfach berichten von der Hoffnung, die uns froh macht, die uns erfüllt. Lass uns nicht in Panik verfallen, sondern erzähle von deiner Zuversicht, wenn du sie hast. Eine Zuversicht, die in Jesus ist. Und wenn du diese Zuversicht noch nicht hast, dann möchte ich dir sagen, dass es sie gibt. Jesus ist stärker als jeder Virus. Jesus hat die eigentliche Corona, also die eigentliche Krone auf, wie wir gehört haben. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, also überall. Jesus ist allmächtig. Er hat die Krone auf. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er durch seine Rettungstat für uns Menschen den absoluten Impfstoff uns gegeben. Der Impfstoff, der uns vor dem Tod rettet, vor dem ewigen Tod. Und er möchte uns ewiges Leben schenken. Und diese Zuversicht, wenn du sie hast, dann bring sie jetzt zu Wort. Zeig sie anderen, indem du nicht in Panik verfällst, nicht in Ängsten verfällst, sondern indem du einfach von deiner Hoffnung weitergibst. Ja, es kostet etwas, aber dabei geht es um etwas, das Ewigkeitswert hat. Jim Elliot, der Missionar von vorhin, der die Auca-Indianer erreichen wollte, der hat einmal diesen Satz gesagt. Er sagte, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Als ich zum ersten Mal diesen Satz gehört habe, da hatte ich Knoten im Kopf. Man kann ihn auch leichter zum Ausdruck bringen. Gebe das hin, was du sowieso nicht behalten kannst, damit du das gewinnst, was du nie verlieren kannst. Und das ist eine Menge. Und wenn du das tust, dann bist du weise. Dann machst du die beste Investition deines Lebens. Und das ist nicht nur so, es ist nicht so, weil wir so besonders gut sind als Christen oder wir als Familie Martella oder weil wir so fleißig sind oder weil wir so tolle Gaben sind oder weil wir so clever sind. Das ist einzig und allein möglich, weil uns diese Zusagen von Jesus, dieser Sandwich, weil uns diese Zusagen gelten. Mir ist gegeben alle Macht und ich bin bei euch alle Tage. Die Verheißungen, die Jesus hier macht, gelten denen, die im Gehen sind, die im Gehen zu Jüngern machen. Das heißt, im Gehen erweist sich Jesus als allmächtig und allgegenwärtig für uns. Willst du erleben, dass Jesus allmächtig mit Macht in deinem Leben eingreift? Willst du seine Gegenwart in deinem Leben erleben und erkennen? Dann bleib nicht stehen und vor allem hör nicht damit auf, andere zu Jüngern zu machen. Und das geht nur dadurch, dass du selbst Jünger bist und in diesem Prozess der Nachfolge weitergehst und während du als Jünger wächst, gleich andere mit an die Hand nimmst. Egal wo, ob in Stralsund, in Stuttgart, in Peru oder in Paris, ganz egal wo.
Immanuel hat gerade von dem Auftrag in Matthäus 28 gesprochen. Ein Auftrag, der dir und mir zugute gekommen ist. Das ist wie bei einer ganz langen Kette. Einer Kette von Zeugen, die an Jesus glauben. Das Evangelium wurde von Person zu Person weitergereicht. Von Generation zu Generation. Was wurden in den vergangenen 2000 Jahren doch für Anstrengungen unternommen, damit du und ich, Christen, zum Glauben kommen konnten? Wie viele Christen haben diesen Missionsbefehl immer wieder gehört und sind gegangen und haben sich senden lassen von Gott, haben ihm gehorcht? Viele von ihnen haben auch ihr Leben dahin gegeben, damit du und ich heute an Jesus glauben können, dass wir die beste Botschaft der Welt bekommen können. Ich will nicht, dass diese Kette von Zeugen bei mir aufhört. Ich will den Missionsauftrag auch erfüllen. Ich möchte die gute Botschaft auch an andere weitergeben. Wie schaut's bei dir aus? Bist du auch bereit, an den Ort zu gehen, an den Gott dich führen möchte, wo er dich gerade hingestellt hat, ein Zeuge für ihn zu sein? Welche persönlichen Gaben hat Gott dir gegeben, um diesen Auftrag zu erfüllen? Für uns ist es kein leichtes zu gehen. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Menschen, die uns geistlich und materiell unterstützen und unser Anliegen teilen, die mit uns gemeinsam auf dem Weg sind. Wenn du das machen möchtest, dann ist die größte Sache dabei, dass du für uns betest. Dort ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis und wir brauchen und wünschen uns von Herzen, dass es viele Menschen gibt in Deutschland, die für uns im Gebet einstehen. Eine andere Art ist, dass du unseren Newsletter abonnierst. Dann bist du immer ganz nah dran und weißt, was uns im Moment bewegt, was es für aktuelle Nöte oder Herausforderungen gibt. Wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du gern persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Entweder im Internet oder auch per WhatsApp oder wie auch immer. Wir haben auch eine Broschüre erstellt, auf der findest du nochmal alle diese Informationen, was wir dort vor Ort machen werden und sowas sehr kompakt aufgezeichnet. Die kannst du, falls du sie noch nicht hast, auch bei uns bestellen. Wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen, unser Gebets- und Missionspartner zu werden und uns darin zu unterstützen, in diesem Dienst dort vor Ort? Wir können deine Brücke in den tiefen Amazonas sein.